Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Mit Episode 68 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, wird das Kapitel Lifestyle der 2000er Jahre fortgesetzt. Folge 34 hat dann den Titel Lifestyle in den 2000er Jahren, meine Reise als Kleindarsteller. Wir tauchen ein in die glitzernde Welt der Daily Soaps der 2000er Jahre. In dieser Episode enthülle ich meine aufregenden Erfahrungen als Kleindarsteller bei Verbotene Liebe, Unter uns und GZSZ. Das hautnahe Erleben, wie ich hinter den Kulissen dieser TV-Ikonen agierte, meine ersten Schritte vor der Kamera wagte und diese unvergesslichen Momente Revue passieren lasse. Als Notar Keitner in Verbotene Liebe, als Fahrprüfer Franz Weidenmüller bei Unter uns und als Lehrer Sievers in GZSZ. Das waren meine Rollen in diesen Serien. Aber bereits in den 1950er Jahren begann meine Reise auf die Bühne und vor die Kamera. Als Erstklässler in meiner Geburtsstadt Clausthal-Zellerfeld in dem Stück Das kleine Teehaus der niedersächsischen Landesbühne und dann in Lüneburg als Kinderkomparse durfte ich Teil der Welt der Immenhof-Filme sein, die damals Millionen von Zuschauern begeisterten. Und noch einmal eine Reflexion auf meine Lebensphilosophie. Der Spaß ist verboten, die Pflicht erlaubt, konnte nie mein Lebensmotto sein. Vielmehr ging es mir immer um Easy Living, die gesunde Balance zwischen Pflicht und Vergnügen, die heute oft als Work-Life-Balance bezeichnet wird. Ich persönlich wollte mich nie dem Leistungsdruck unterwerfen, ohne dabei eine Abwechslung vom Alltag zu erfahren. Diese Reise zurück zu meinen Anfängen in den Daily Soaps hat mich nicht nur nostalgisch gestimmt, sondern auch erinnert, wie bedeutend diese Erfahrungen für meine persönliche und berufliche Entwicklung waren. Möge diese Reise durch die Welt der Fernsehserien der 2000er Jahre vielleicht Erinnerungen, Inspirationen und Träume wecken. Hier einfach reinhören und inspiriert werden. Viel Spaß dabei.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 2000er Jahren, die Reise als Kleindarsteller durch die 2000er Jahre.
Die 2000er Jahre brachten aber noch einige ganz besondere Lifestyle-Erlebnisse für mich. Ich trat tatsächlich ein in die Welt des Showbiz und wurde Kleindarsteller in beliebten Daily Soaps wie Verbotene Liebe, Unter uns und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Deshalb tauchen wir hier noch einmal ein in die fesselnden Geschichten dieser Ära. Es begann alles als Anfang 2003 in Bückeburg die 2000. Folge der ARD Daily Soap Verbotene Liebe gedreht wurde. Zufällig war ich mit Gina an diesem Tag auch am Schloss in Bückeburg und lernte dort den Castingchef der Produktion kennen. Hierüber habe ich bereits in dieser Staffel in Episode 60 und Staffel 3, Episode 32, Folge 12 ausführlich berichtet. Und so nahm dann das Projekt Kleindarsteller seinen Lauf. Es begann mit einer Rolle als Notar in der Verbotene Liebe, mit Dreh in Köln-Ossendorf.
Hierzu Ausschnitte aus Staffel 2, Episoden 32 und 33, Folgen 12 und 13.
Nun aber rief Jens persönlich an und hatte die Rolle eines Notars zu besetzen. Zwei Drehtage waren hierfür in den Studios in Köln-Ossendorf angesetzt. Ich sagte natürlich sofort zu. Diese Rolle war mir quasi auf dem Leib geschrieben. Und so gab er noch folgende Eckdaten durch. Drehbeginn in zwei Tagen um 8 Uhr und 15 Minuten. Zwei Szenen, je zwei Takes in Continuous Action pro Szene, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Text. Drehbuchseiten kommen per Fax. Fax kam und in jedem Take hatte ich einen zusammenhängenden Satz, also insgesamt vier Sätze. Nun gab es aber erst einmal viel zu tun. Text lernen, mich in die Figur reinarbeiten. Und schon hatte ich Bilder im Kopf. Vor ein paar Monaten war ich noch am Hollywood Boulevard und habe auf dem Walk of Fame die Sterne bewundert. Und nun stand ich am Beginn einer glamourösen Karriere und werde dann dort auch meinen eigenen Stern bekommen. So schnell werden Träume wahr. Brauche ich jetzt einen Agenten? Muss ich Autogrammkarten drucken lassen? Brauche ich einen Künstlernamen? Werden die Medien über mich herfallen? Sollte ich eine Homestory machen? Kann ich überhaupt noch ohne Bodyguards in die Öffentlichkeit? Wird sich mein Leben nun grundlegend verändern? Fragen über Fragen. Aber das Wichtigste stand mir noch bevor. Ich musste Gina erklären, dass ich am nächsten Tag zum Dreh nach Köln fahre. Ich kam also nach Hause und legte so beiläufig die Drehbuchseiten auf den Tisch. Irgendwann kam Gina und fragte, was das denn sei. Ich sagte, meine Rolle in Verbotene Liebe. Außer ein
Also doch.
Kam dann nichts mehr. Aber ich konnte sie dann ein wenig versöhnen, indem wir schön essen gingen und sie hat mich dann tatsächlich auch zum Bahnhof gefahren. Ich reiste ja bereits einen Tag früher an, damit ich pünktlich morgens am Set bin. In Köln hatte ich im Domhotel dort auf der Domplatte eingecheckt, als es das so noch gab. Also, ganz standesgemäß. Am Abend aber nicht mehr in die Altstadt, sondern hier gleich um die Ecke ins Früh am Dom. Noch ein paar frische Kölsch und ein wunderbar selbst angemachtes Tata, dann ins Bett. Ich musste frisch aussehen am Set, damit die Maske nicht so viel zu tun hat. Wake-up-Service, dann Frühstück, Taxe und ab nach Ossendorf. Dort traf ich dann gleich auf Jens, der sagte, dass ich nun erst einmal warten muss, bis die Szene dann aufgerufen wird. Und so lernte ich zunächst die Lektion am Set, dass Warten dort die größte Herausforderung ist. Zwischendurch noch die Formalitäten wegen der Gage. Da ich selbstständig war, ging das ziemlich unkompliziert. So ein Drehtag besteht wohl zu 90% aus Wartezeiten. Aber es gab Kaffee, Kaltgetränke und belegte Brötchen in einer kleinen Cafeteria. Überall im Gebäude, wo sich der Backstage-Bereich befand, liefen Monitore, wo man das aktuelle Aufnahmegeschehen verfolgen konnte. Immer wieder dann über die Lautsprecher die Aufrufe für die Akteure der aktuellen Szenen. Da waren dann auch die Hauptakteure dabei, die dort einfach ihrer Arbeit nachgingen. Es war ein rein geschäftsmäßiges Treiben dort. Aber alles in einer geordneten Hektik. Dann kam eine Dame, die für die Garderobe zuständig war und stellte fest, dass das Hemd und die Krawatte, die ich anhatte wegen der Streifen so im TV gar nicht gingen. Also ab in den Fundus und da wurde ein passendes weißes Hemd und eine schlichte Krawatte rausgesucht und ich konnte mich in einer der Garderoben dann umziehen. Dann kam der Aufruf für den ersten Take meiner Szene. Und im Drehbuch stand dann ja auch die Nummer der Folge, die Nummer der Szene und T17 für Take 17. Dann weiter die Kulisse, Schloss Königsbrunn Kaminzimmer. Weiter die Darsteller der Szene, die da waren, Johannes von Lahnstein, Nico Brandner, Hausdame Elke Kepler, Arzt mit Text, Notar mit Text. Die Szene wurde beschrieben mit, Nico stellt sich dem Vaterschaftstest. Zeit, Nachmittag. Zunächst stellten wir uns am Set alle mit Handschlag vor. Es begann dann erst mit Stell- und Lichtproben, dann mit einem ersten Probedurchlauf. Von der Regie kamen dann noch entsprechende Anweisungen, wie zum Beispiel zu mir, ich sollte lauter und langsamer sprechen. Ich versuchte natürlich die Figur recht authentisch rüberzubringen, zumal die Juristerei ja mich auch schon lange interessierte. Also noch ein zweiter Probedurchlauf und dann sollte der erste Schuss kommen. Und so lief die Szene, der Arzt und der Notar, also ich, sitzen neben dem Grafen Johannes im Kaminzimmer. Die Hausdame tritt mit Nico Brandner herein. Und die Hausdame verlässt das Zimmer dann wieder. Es kommt zunächst zu einer ablehnenden Geste zwischen Nico und dem Grafen. Nico blickt irritiert auf den Arzt und den Notar. Johannes registriert ihren Blick und deutete auf den Notar.
Das ist Herr Kaltner, einer meiner Notare. Sie verstehen sicher, dass ich den Vaterschaftstest nur unter notarieller Aufsicht durchführen kann.
Nun mein großer Auftritt, mit einer selbstbewussten und souveränen Geste, und so legte ich die Figur auch an, sagte der Notar zu Nico.
Guten Tag, ich werde hier die Durchführung des Tests notariell beaufsichtigen.
Nun überreichte der Arzt Nico und Johannes je ein Röhrchen für die Speichelprobe. Klappe, Take fertig. Das war er, mein erster Auftritt im Rampenlicht der Scheinwerfer. Nun hieß es erst einmal wieder warten auf den nächsten Take. Irgendwie machte man erst einmal in einer anderen Kulisse weiter, die eingeleuchtet war. Also wieder im Wartebereich oder in der Cafeteria sich die Zeit vertreiben. Dann am Nachmittag ging es weiter mit dem zweiten Take der Szene im Kaminzimmer. Es ist die Verabschiedung. Der Arzt verstaut die Proben in einem mitgebrachten Behälter. Dann der Notar. Und ich habe das dann wieder in dieser souveränen, selbstbewussten und authentischen Art rübergebracht.
Es ist alles ordnungsgemäß abgelaufen, die Proben sind versiegelt und gehen ins Labor. Auf Wiedersehen.
Arzt und Notar verabschieden sich und verlassen das Kaminzimmer. Die Szene endete dann damit, dass auch Nico das Kaminzimmer stolz verlässt und der Graf nachdenklich zurückbleibt. Schlussklappe. Das war's dann für heute hier für mich. 6 Stunden Wartezeit für 2 Takes von jeweils knapp 1 Minute Dauer. Aber so ist nun mal unser Leben im Filmbiss. Taxe und zurück zum Domhotel. Dort ging ich zunächst in die Hotelbar, die Peter Ustinov Bar, der selbst Stammgast hier war. Es war noch nichts los um die Zeit dort, als ich meinen trockenen Gin Martini gerührt bestellte. Und so kam ich auch mit dem Barkeeper ins Gespräch, mit dem ich mich über die Zubereitung eines guten Martinis austauschte. Es war die Zeit, als gerade mal wieder ein neuer James Bond anlief, und viele Gäste nun ihren Martini geschüttelt haben wollten. Aber geschüttelt verwässert er viel zu sehr, so dass das Aroma sich verändert, weil die Geschmacksmoleküle an der Oberfläche sind und die kleinen Ethanolmoleküle nach unten gehen. Deshalb ist so ein Drink nur etwas für Eilige und den schnellen Genuss. Darüber hinaus entsteht durch das Schütteln mehr Reibung und das Eis schmilzt schneller, wodurch der Drink eben verwässert. Das jedenfalls ist meine Cocktailphilosophie und da ging ich mit dem Barkeeper d'accord. Und so war er froh, mal wieder einen Gast zu haben, der noch echte Cocktailkultur zu würdigen wusste. Am nächsten Tag ging es noch einmal nach Ossendorf. Nächste Szene wieder 2 Takes. Selbe Prozedur. Warten, warten, warten. Dann Aufruf in die Kulisse. Diesmal das Arbeitszimmer von Graf Johann im Schloss Königsbrunn. Wieder Lichtprobe, Stellprobe, Textprobe, Spielprobe und Aufnahme. Im Raum, der Graf hinter dem Schreibtisch, der Arzt Dr. Semmler und der Notar Kaltner. Der Graf begrüßt beide.
Guten Tag, haben Sie das Ergebnis dabei?
Notar übergibt einen versiegelten Umschlag.
Ja, hier ist das notariell beglaubigte Ergebnis des Vaterschaftstests.
Klappe, Ende Take. Dann nach einer für die dortigen Verhältnisse relativ kurzen Wartezeit von circa 1 bis 1,5 Stunden, nachdem die Kameraposition neu eingerichtet war und wieder neu eingeleuchtet wurde, der nächste Take. Wieder im Arbeitszimmer. Anwesend wieder Graf, Arzt und Notar. Der Graf hatte den Umschlag geöffnet und schaute den Arzt an.
Und Sie sind absolut sicher.
Arzt. Absolut, es gibt eine Übereinstimmung von 98,9%. Graf zum Notar.
Sie wissen dann, was zu tun ist.
Notar.
Ja, ich werde die Dokumente vorbereiten und Ihnen schnellstens zukommen lassen. Auf Wiedersehen, Graf Lahnstein.
Schlussklappe und fertig. Das war dann der Dreh für meine erste Rolle im deutschen TV. Nun hatte ich nach meinen damaligen Einsätzen als Schüler in den Immenhof-Filmen und meinem TV-Interview in meinem Büro einen weiteren Einsatz vor einer Kamera hinter mir, wurde schon alles zur Routine. Langsam wurde ich zur Rampensau. Jetzt noch von den Kollegen am Set verabschiedet und von Jens, der mir noch sagte, er möchte meine Casting-Aufnahmen auch innerhalb der Produktionsgruppe einstellen, ob ich damit einverstanden wäre. Was ich natürlich bejahte. Die Produktionsgruppe, das war die Grundi UFA TV Produktions GmbH, die neben Verbotene Liebe auch solche Daily-Soaps wie Unter uns und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten produzierten. Dann ging es wieder zurück zum Domhotel. Es war früher Nachmittag und ich hatte aber noch eine Nacht gebucht und fuhr so erst am nächsten Morgen zurück nach Hannover. Jetzt erst einmal bei meinem Freund dem Barkeeper aus der Peter Ustinov Bar ein, zwei gerührte trockene Gin Martini bestellt und dann ging es nochmal in die Altstadt von Köln runter an den Rhein. Dort habe ich dann in verschiedenen Kneipen mir ein paar Kölsch gegönnt. Irgendwie hatte ich nun immer das Gefühl, dass die Leute mich anschauten, als ob sie mich kannten, so nach dem Motto, das ist doch der Notar von Schloss Königsbrunn, der diese Rolle so souverän und authentisch verkörpert. Ich nehme an, dass die Leute zu schüchtern und zurückhaltend waren, um nach einem Autogramm zu fragen. Eigentlich gar nicht so die Mentalität der Rheinländer, aber okay, bei Superstars ist man da vielleicht doch sehr reserviert. Oder es lag daran, dass die Folge ja noch gar nicht im TV gelaufen ist.
A Star is Born.
Dann ging es weiter. Nach Rückkehr von einem USA-Aufenthalt bekam ich dann im Herbst 2003 von der Produktionsfirma eine neue Rolle angeboten, die des Fahrprüfers Franz Weidenmüller in der Daily Soap von RTL, unter uns. In dieser Serie geht es durch die Höhen und Tiefen des Lebens in der Kölner Schillerallee, wo Intrigen, Liebe und Drama für Spannung sorgen. Ich selbst kannte diese Serie aber nicht. Trotzdem, es war wieder einfach eine spannende, professionelle und aufregende Herausforderung.
Auch hier nun noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 33, Folge 13.
Und schon bin ich wieder beim Filmbiss. Ich hatte mich ja vereinbarungsgemäß beim Casting der Grundi-Ufa-Produktion zurückgemeldet und bereits 3 Wochen später erhielt ich wieder einen Anruf für einen Dreh in Köln. Diesmal für die Soap unter uns, die bei RTL im Vorabendprogramm lief. Ich kannte aber die Handlung und die Serie persönlich nicht, hatte davon auch nichts gesehen bisher. Aber egal, man muss das professionell angehen. Es war ein Außendreh in Köln. Ich sollte einen Fahrprüfer geben. Außendreh, Fahrprüfer, das können wirklich nur Profis. Prozedur wie gehabt, Drehbuchseiten für den Take wieder per Fax. 3 Sätze Text, diesmal mit längerer Szenenbeschreibung. Hier war mehr Mimik und Emotion gefordert. Also musste ich mich wieder in einen anderen Charakter reindenken. Und da fiel mir meine eigene Fahrprüfung ein, schon hatte ich die Rolle drauf. Noch den Text drauf schaffen und mit der nötigen Autorität im Ton rüberbringen. Dann wieder auf nach Köln. Gina war schon fast fassungslos, als sie vernahm, dass ich abermals zum Dreh fahre. Sie hielt das Ganze für eine große Spinnerei, aber gab mir trotzdem ihren Segen. Ich hatte ja eine Wegbeschreibung bekommen und sollte um 9 Uhr dort am Set sein. Also fuhr ich wieder den Nachmittag davor los, und wieder ins Domhotel. Und natürlich auch wieder zu meinem Freund, den polnischen Barkeeper. Der erinnerte sich sofort wieder an mich und begrüßte mich freudig. Natürlich rührte er sofort wieder einen Gin Martini für mich an. Und so beiläufig fragte er dann mal, was mich wieder nach Köln treibt, ob ich geschäftlich hier wäre. Ich antwortete dann natürlich ganz jovial, nein, ich bin wieder zum Dreh hier, was ihn etwas verwundert reinschauen ließ. Auf die Frage, ob ich Schauspieler sei und ob er mich schon einmal gesehen haben könnte im TV oder Kino, antwortete ich dann eher bescheiden, ich wirke nur in bestimmten Produktionen mit und verkörpere nur etwas besondere Charaktere, mehr so im Hintergrund, aber wichtig im Handlungsstrang. Okay, ob er das so verstanden hat, konnte ich nicht zweifelsohne feststellen. Jedenfalls genoss ich wieder meine Martinis, wobei wir dann auch wieder bei unserem eigentlichen Thema waren. Am nächsten Morgen dann mit der Taxe in irgendeine Kölner Vorstadt. Dort war die Szene schon eingerichtet mit Scheinwerfern, Lichtquellen, Lichtblenden, Kameras und Kameraschienen. Es war eine ruhige Nebenstraße vor einem mehrstöckigen Wohnhaus und auf der anderen Straßenseite eine kleine Parkanlage. Für Darsteller, Maske und Garderobe stand dort ein älterer umgebauter Bus am Set. Nun kannte ich dort niemanden, war ja ein anderes Produktionsteam. Ich hatte zwar einen Namen, aber da musste ich mich erst einmal durchfragen, bei den vielen Typen dort. Irgendwann hatte ich die Person dann in der ganzen Hektik dort ausfindig gemacht. Der sagte dann, ich sollte mich zunächst in den Bus setzen und werde dann aufgerufen, wenn der Teg dran ist. Hier, bei so einem Außendreh geht es natürlich ganz anders zu als in den Studios. Keine Monitore, keine Lautsprecher, keine Cafeteria, aber im Bus gab es Kaffee und Wasser. Alles lief über Megafon. Und immer wieder hektische Rufe, mal nach dem richtigen Licht, mal nach fehlendem Equipment, mal nach Personen. Im Bus saßen alle, die auf ihren Einsatz warteten. Meist auch Komparsen ohne Text, die hier aus Köln waren, und wie sie mir erzählten, sich regelmäßig bei den Produktionen Geld nebenbei verdienten. Ich ging dann mal raus auf die Straße, um meinen Text noch einmal durchzugehen. Und so ging ich auf und ab, und sagte laut meinen Text auf. Ich denke, so am Set wirkt das dann nicht komisch. Dann ging es los. Plötzlich rief einer durch das Megafon:
Wo ist der Fahrprüfer?
Ich eilte zum Drehort. Dort wurde ich zunächst einmal mit einem Ansteckmikro verkabelt. Es folgte die Einweisung dann in dem Fahrschulwagen. Dieser Teg wurde im Auto gedreht. Es war ein Golf, der als Fahrschulfahrzeug präpariert wurde mit den zusätzlichen Seitenspiegelaufsätzen. Folgende Personen gehörten zur Szene: Paco Weigel, Vicky Kramer, Fahrprüfer Franz Weidenmüller, Kleindarsteller, also das war meine Rolle, Makler ohne Text, Fahrlehrer ohne Text, Passanten ohne Text. Beschreibung der Szene: Paco vermasselt fast seine Fahrprüfung, als er plötzlich Vicky mit einem fremden Mann sieht. Nun war das eine ziemlich enge Sache dort im PKW, weil auch der Kameramann mit der Handkamera noch mit rein musste. Die Takes wurden aus zwei Kameraperspektiven geschossen. Einmal von hinten über die Schulter des Fahrers, also des Darstellers, und dann einmal vom Beifahrersitz auf die Rückbank, mit Close-up auf mich. Auch Licht musste mit ins Auto in Form einer Leuchtröhre. Der gesamte Take wurde dann im fahrenden Auto aufgenommen. Schon ganz schön anspruchsvoll, aber ich machte das ohne Stuntman oder Double. So, nun zum Ablauf der Szene. Der Protagonist Paco war gerade bei seiner Fahrprüfung und es ging um rückwärts einpacken, als er beim Schulterblick seine Freundin mit einem fremden Mann in das Haus gehen sah, vor dem sich die Parklücke befand. Er tritt dann vor Schreck kräftig aufs Gas, wobei der Wagen einen Satz nach hinten machte, er schafft gerade noch zu bremsen und einen Aufprall auf das dahinterstehende Fahrzeug zu verhindern. Und das waren dann meine Einsätze, beim Ankommen an der Parklücke.
So, Herr Weigel, die Parklücke ist doch wie für uns gemacht.
Dann nach dem Fauxpas.
Was war das denn?
Darauf antwortete Paco: Tut mir leid, ich bin vom Pedal gerutscht, dann Weidenmüller etwas milder.
Wenigstens sind wir jetzt alle wach. Am besten, Sie setzen nochmal neu an.
Klappe, aus. Wie gesagt, das dann zweimal aus verschiedenen Perspektiven, deshalb musste dann der Text auch noch einmal hinterher separat synchron gesprochen werden, damit er auf beide Schnitte passte. Also insgesamt wesentlich anspruchsvoller als der Studiodreh. Und vor allem, ich im Close-up. Die Folge wurde dann im Januar 2004 gesendet.
Inzwischen war ich nun schon ein Profi am Set.
Es ging weiter. Nachdem ich einige weitere Anfragen zu Drehs absagen musste, weil ich jeweils im Ausland bzw. in den USA unterwegs war, kam dann aber trotzdem ein weiteres Rollenangebot. Und diesmal in Babelsberg und für die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das war dann der sogenannte Ritterschlag für einen Kleindarsteller.
Hier nun der Ausschnitt dazu aus Staffel 3, Episode 34, Folge 16. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Vereinbarungsgemäß meldete ich mich beim Casting zurück, und tatsächlich kam schon nach wenigen Tagen ein weiteres Angebot für einen Dreh. Jetzt aber nicht in Köln, sondern in Babelsberg. Diesmal bei der Mutter aller deutschen Delisops Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ. Dort wurde nun ein Lehrer gebraucht. Einen Tag Dreh. 5 komplette Textpassagen mit mehreren Sätzen, eine Szene, ein Take. Das war nun eine ganz andere Nummer. Gute Zeiten, schlechte Zeiten entstand nach dem Vorbild der australischen Seifenoper The Restless Years, die von 1977 bis 1981 gesendet wurde. Die Dreharbeiten begannen am 16. März 1992 zunächst in den Berliner Union Filmstudios in Berlin-Tempelhof. Die erste Episode wurde am 11. Mai 1992 gesendet. 1995 zog die GZSZ-Crew in die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam um, in der seither im berühmten Stadtteil Babelsberg gedreht wird. Auf dem geschichtsträchtigen Gelände von Studio Babelsberg, dem ältesten Filmstudio der Welt, wurden im sogenannten Fernsehzentrum bis heute mehr als 7000 ausgestrahlte GZSZ-Episoden produziert. Gina hatte sich wohl inzwischen an diese Spinnerei gewöhnt. Ihre Kommentare dazu waren nun weniger zynisch und so fuhr ich dann wieder einen Nachmittag vorher nach Berlin, und dort ins Hotel Zoo Berlin am Kudamm, für 2 Nächte. Ein sehr edles Haus mit gediegenem Ambiente. Dort war ich dann den Abend vor dem Dreh in der Griesbar, ein Refugium im Stil eines New Yorker Townhouses. Dort, wo auch schon Bruce Willis, Brad Pitt und Sienna Miller verweilt haben. Und ich habe dort den Special Drink.
The Grace Porn Star Bowl, legendary, dedicated to the original porn star martini, vodka, passo, monin vanilla syrup, champagne, lime juice, passions fruit, ice cubes.
Verkostet. Ein genialer Drink. Drehbeginn laut Redispo für mich war 10 Uhr. Vom Hotel konnte ich direkt am Bahnhof Zoo in die S7 bis Griebnitzsee und von dort mit der Taxe zu den Studios. In der Lilian-Harvey-Straße gab es ein eigenes Produktionsbürohaus von GZSZ vor dem Studiokomplex. Alles wesentlich aufwendiger und größer als bei den Kölner Studios. Und dann das riesige Studiogelände dort in Babelsberg mit Filmpark und Studio Babelsberg. Das hatte Hollywood-Format, also genau passend für mich. Nun war hier schon eine sehr gute Vorbereitung nötig. Die Handlungsstränge in dieser Serie, die ja schon über 10 Jahre lief, waren bereits sehr verwoben. Die Szene war beschrieben, Lehrerin Elisabeth Meinhardt holt einen Kollegen hinzu, um ein Problem mit einem Schüler zu klären. Damals spielten die Handlungen noch mehr in Studiokulissen als im Außenset. Die Kulisse hier war das Treppenhaus einer Schule. 5 Textpassagen mit langen Sätzen in einem Take als Dialog. Da musste man sich schon konzentrieren. Zunächst musste man den Text drauf haben, den hatte ich ja wieder in der ersten Klasse im ICE intoniert. Dann musste man im Dialog auf das Stichwort achten, dann das richtige Timing finden und dazu noch die entsprechende Mimik auch lippensynchron rüberbringen. Das war schon großes Kino jetzt. Ich hatte ja während meiner Wartezeit schon mitbekommen, dass es hier noch wesentlich professioneller und schneller abging. Unser Take war diesmal fast 2 Minuten lang und wurde mit 2 Kameras als Gegenschnitt geschossen. Als Szene im TV dann schon eine Ewigkeit. Bei den schnellen Schnitten dieser Serien, das musste nun von Anfang an alles klappen. Auf ging es, die Szene wurde aufgerufen. Am Set Lehrerin Elisabeth Meinhardt, Schüler Tommy, Lehrer Sievers, also ich als Kleindarsteller mit Text, Schüler ohne Text. Zuerst wieder Begrüßung mit den Kollegen am Set, dann wieder Licht- und Stellprobe, erster Probendurchlauf mit Korrekturen, zweiter Probendurchlauf und dann Action. Vorlauf zur Szene im vorhergehenden Take. Die Lehrerin hatte den Schüler Tommy im Treppenhaus der Schule aufgehalten und ihn darauf hingewiesen, dass der Lehrer Sievers dringend mit ihm sprechen muss. Und ab, Lehrer Sievers.
Tommy, ich muss Sie kurz sprechen.
Tommy verdutzt, ja, ich wollte eigentlich gerade. Jetzt Sievers.
Es dauert auch nicht lange.
Darauf Tommy, na gut, wieder Sievers.
Sie brauchen sich auch keine Gedanken zu machen, ich erwarte bestimmt nicht, dass Sie einen Mitschüler verraten.
Dann Tommy, was denn sonst, Sievers?
Es geht um Ihre Mitschülerin Sophie. Sie scheint sich über die Konsequenzen Ihres Verhaltens überhaupt nicht klar zu sein. Deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie es einmal versuchen können.
Darauf Tommy, auf mich hört sie garantiert auch nicht und wieder Sievers.
Tja, wenn das so ist, werde ich mich wohl an den Schulpsychologen wenden müssen.
Klappe, aus, da noch 2 Rumpler drinnen waren, noch einmal ein Durchlauf, der dann aber passte, Klappe und Schluss. Puh, das war harte Arbeit, volle Konzentration, immer Multitasking, Text, Aussprache, Dialog, Timing und Mimik. Insgesamt hatte dieser fast 2 Minuten Take dann 70 Minuten gedauert. Aber wie gesagt, schon ein ziemlich langer Schnitt für so eine Serie. Damit war ich durch. Noch einmal ins Produktionsbüro. Gage abholen. Das lohnte sich diesmal jedenfalls, war ganz ordentlich, war ja auch relativ viel Text. Damit hatte ich Fahrkosten, Hotel aber nicht, wieder heraus, dazu nachher noch ein sehr gutes Essen und gute Drinks und sogar noch etliches Taschengeld über. Da muss ich dann bei Rausch am Gendarmenmarkt für China noch eine große Bonbonniere mitbringen. Sehr guter Stundenlohn. Aber ich war ja jetzt auch schon ein Profi. Inzwischen war es ja Nachmittag mit den ganzen Stunden Wartezeit. Wieder mit S7 Richtung Berlin, gleich durch bis Bahnhof Friedrichstraße. Dort kannte ich eine urige Kneipe mit guter Hausmannskost und Altberliner Gerichten, wo ich schon ein paar Mal war. Treffpunkt Berlin Altberliner Kneipe. Dort gab es erstmal was Deftiges zu essen und natürlich eine Molle. Dazu einen lieblichen Berliner Kümmel. Und damit das Essen nicht zu schwer im Magen lag, das gleiche noch einmal. Naja, ich brauchte eigentlich noch eine Runde zur Verdauung. Dann auf zum Gendarmenmarkt, erst kurz zu Rausch und dann in die Newton-Bar. Auf den Dreh heute erst einmal einen Negroni.
Gin, roter Wermut, Campari.
Und dann wieder Dude aus The Big Lebowski, einen meiner Lieblingsfilme. Einen Weitraschen.
Raschen Standard-Wodka, Kahlua, Sahne.
Der später auch noch zu einem meiner Standarddrinks im Oscars wurde. Super lecker und der Dude hat auch immer mindestens zwei getrunken. Inzwischen war viel Zeit vergangen und somit machte ich mich dann auf zum Hotel mit der S-Bahn ab Bahnhof Friedrichstraße bis Bahnhof Zoo. Noch eine Nacht in Berlin und einen oder zwei Absacker in der Grillsbar und zwar etwas sehr Extravagantes.
The Corpse Reviver No. 2. Zitronensaft, China Lilith, Cointreau und trockenem Gin, sowie einem Dash Absinth.
Und am nächsten Vormittag zurück nach Hannover.
Die Erfahrung als Kleindarsteller in der Lisoops wie verbotene Liebe, unter uns und gute Zeiten, schlechte Zeiten zu arbeiten, brachte mir nicht nur wertvolle Einblicke in die Welt der Schauspielerei, sondern auch unvergesslichen Spaß am Set.
Bereits in den 1950er Jahren begann meine Reise mit kurzen, aber dennoch bedeutsamen Begegnungen auf der Bühne und vor der Kamera. Als Erstklässler durfte ich bereits die Faszination des Theaters erleben, als ich in meiner Geburtsstadt Clausthal-Zellerfeld in dem Stück Das kleine Teehaus der niedersächsischen Landesbühne auftrat. Während meiner Schulzeit in Lüneburg bot sich mir dann auch die Gelegenheit, meine ersten Erfahrungen vor der Kamera zu sammeln. Als Kinderkomparsen dürften wir Teil der zauberhaften Welt der Immenhof-Filme sein, die damals Millionen von Zuschauern begeisterten. Diese frühen Erlebnisse waren zwar nur von kurzer Dauer, aber sie hinterließen einen bleibenden Eindruck und gaben mir einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Jahre vergingen, in denen ich andere Wege einschlug und meine beruflichen Interessen erkundete. Doch die Erinnerungen an diese ersten Bühnen- und Kameraerfahrungen blieben lebendig. Eben dann erst viele Jahre später fand ich mich wieder vor den Kameras dieser Welt als Kleindarsteller in den beliebten Daily Soaps wie Verbotene Liebe, Unter uns und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ein weiteres Kapitel in meiner Reise durch die Welt des Lifestyles und Entertainments. Meine Abstecher als Kleindarsteller in den Daily Soaps während der ersten Dekade des neuen Jahrtausends fügten eine weitere facettenreiche Dimension zu meiner Lebensbiografie hinzu. so endete die erste Dekade des neuen Jahrtausends und diese Dekade war geprägt von einem einzigartigen Lifestyle, der eine Mischung aus technologischen Fortschritten, kulturellen Trends und gesellschaftlichen Veränderungen bot. Hier sind einige Aspekte des Lebensstils dieser Zeit. Die 2000er Jahre waren geprägt von einer Explosion der digitalen Technologie. Mobiltelefone wurden kleiner und leistungsfähiger, das Internet wurde allgegenwärtig und soziale Medien begannen, unsere Art zu kommunizieren und zu interagieren zu verändern. Die Popkultur war bestimmt von ikonischen Musikern und Bands wie Britney Spears, Eminem, Beyoncé und den Black Eyed Peas. Die Mode war von einem Mix aus Streetwear und Glamour geprägt, mit Trends wie Baggy Jeans, Miniröcken und Schlaghosen. Reality-TV-Formate wie Big Brother und The Osbournes dominierten die Bildschirme und brachten eine neue Welle von C-Promi-Kultur und Selbstinszenierungen hervor. Formate, die bestimmt waren von unseren Ergebnissen bei der PISA-Studie und intellektuellen Dünnpfiff. Prominente wie Paris Hilton, Lindsay Lohan und Nicole Richie wurden zu Ikonen des verunglückten Zeitgeistes. Die Globalisierung führte zu einer zunehmend vernetzten Welt, in der Konsumkultur eine zentrale Rolle spielte. Marken wie Apple, Starbucks und Nike wurden weltweit bekannt und prägten den Lebensstil vieler Menschen. Während der 2000er Jahre begann sich das Bewusstsein für Umweltfragen zu entwickeln, was zu einem verstärkten Interesse an Nachhaltigkeit und grünen Lebensstilen führte, aber auch zu einer Bevormundungs- und Verbotskultur und fehlenden Individualismus. Themen wie Klimawandel und erneuerbare Energien rückten stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Und so sah ich persönlich meine Lebensdevise in dieser ersten Dekade im neuen Jahrtausend. Der Spaß ist verboten, die Pflicht erlaubt konnte nie mein Lebensmotto sein. Dennoch war es für mich wichtig, die notwendigen Pflichten zu erfüllen, jedoch stets mit einer klaren Definition der persönlichen Grenzen.
Deshalb zum Abschluss dieser Episode hier noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 38, Folge 30.
Das neue Jahrtausend war ja inzwischen bereits seit einiger Zeit eingeläutet, aber hat sich nun grundlegend etwas geändert. Außer beim Datum sah ich für mich keine wesentlichen Änderungen in meinen Lebensumständen. Das Tagesgeschäft lief, die Ambitionen waren die gleichen wie vor dem Jahrtausendwechsel. Meine Philosophie über den Profifußball hatte sich auch nicht verändert. Mein Lebensmotto sowieso nicht. So waren also die ersten 10 Jahre im neuen Millennium nur eine Fortsetzung des Geschehens vor dem Wechsel. Beruf und Privat waren im Einklang. Die Freude am Fußball war aber zunächst noch nicht wieder zurück. Dafür aber mehr die Lust an Reisen und Unternehmungen. Ich versuchte immer mehr meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt meiner Lebenswirklichkeit zu stellen. Bedürfnisse, die ich nicht nach den gesellschaftlichen und geschäftlichen Normen ausrichtete, sondern einzig und allein nach der individuellen Vorrangigkeit vor denen der Gesellschaft. Das Leben mit Gina und mit meinen Freunden stand im Mittelpunkt und vor allem mein Hinwirken auf meinen Ruhestand. So stand dann auch dieses erste Jahrzehnt im neuen Jahrtausend durchaus mehr für mein Lebensmotto Work Less, Live More. Der Fußball, als Unterhaltungsfaktor, konnte dabei noch nicht wirklich mithalten, mit dem, was mir ansonsten das Leben inzwischen brachte. Und so suchte ich mir dann meine eigene Unterhaltung. Meine Auftritte in den Daily Soaps waren sicherlich auch Höhepunkte meines persönlichen Unterhaltungsfaktors. Es war eben Fun, Leichtigkeit, Entspanntheit, es war eine einmalige und einzigartige Erfahrung, die mein Leben extrem bereichert hat, auch wenn es schon im fortgeschrittenen Alter war. Dieses Jahrzehnt hatte darüber hinaus weitere Fun Facts zu bieten mit den Reisen mit Henning und Hannes, West Coast und New York City mit den beiden, Chicago, Texas mit Henning und die Bergtouren mit Hannes, aber auch unsere Berliner Vergnügungen. Das waren alles unkonventionelle Bespaßungen. Eigentlich hatte das bei mir bereits in der Lehre begonnen, weil ich nicht alles immer so todernst nahm. Ich konnte, glaube ich, bereits immer schon sehr gut differenzieren, was gemacht werden musste und was für mich persönlich die Erfüllung brachte. Der Bierernst, wie es viele, oder wohl sogar die meisten, für sich im Beruf und in den gesellschaftlichen Normen sahen, war nie so der Inhalt für meine Lebensphilosophie gewesen.
Der Spaß ist verboten, die Pflicht erlaubt.
Konnte deshalb für mich nie zum Lebensinhalt werden. Das hieß aber nicht, dass ich nicht die Pflicht trotzdem erfüllen wollte und konnte. Es war nur immer eine Frage, wo man die Grenzen definiert. Nicht jede Pflicht war ja auch Pflicht. Ich bezeichnete das für mich als Easy Living, die gesunde Balance zwischen Pflicht und Fun. Heute heißt das Work-Life-Balance. Ich persönlich konnte mir sowieso nicht vorstellen, dass jemand irgendwie Freude daran haben konnte, permanent sich dem Leistungsdruck zu unterwerfen. Sich seinen Job schön zu reden, ohne dabei überhaupt eine Abwechslung vom Alltag zu erfahren. Und das eben nicht nur mit Feierabendbier und Afterwork-Partys, sondern mit einem adäquaten zeitlichen und räumlichen Abstand vom Tagesbusiness. Workaholic hörte sich für mich sowieso nicht gerade gesund an, aber dieser Begriff war nun für viele wie eine Erhebung in den Adelsstand. Es war Teil einer immer stärker sich entwickelnden Selbstinszenierung. Diese Typen feierten sich inzwischen so sehr selbst, dass sie nicht mehr in der Lage waren, rational und pragmatisch zu handeln, sondern nur noch in transformierten Dimensionen dachten und handelten. Jung, dynamisch, erfolglos, so sah ich die, wobei sich erfolglos im Wesentlichen auf die Teilnahme am realen Leben bezog.
Work less, live more, easy living, die gesunde Balance zwischen Pflicht und Vergnügen.
Weitere Episode der Podcast-Retro-Show als Fußball noch Rock'n'Roll war zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast-Retro-Show als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit!